bei SARS-CoV-2 ist es ja so, bevor man symptomatisch ist, ansteckend ist. Andererseits ist es auch so, dass es viele asymptomatische Infektionen gibt und dass die asymptomatisch Infizierten das Virus auch weitergeben können. Das war bei SARS-CoV-1 weniger der Fall und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Ausbruch gestoppt werden konnte, bevor es zu einer Pandemie gekommen ist.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 3. Mai 2026 in der Weststeiermark. Immer gedacht, wir können heute wieder mal über ein Coronavirus sprechen und zwar über SARS-CoV-1. Wir kennen uns alle mit SARS-CoV-2 aus, aber davor gab es schon mal ein Problem mit einem SARS-CoV-Virus. Damals hat man das einfach nur SARS-CoV-Virus genannt. Mittlerweile bezeichnen das viele Leute als SARS-CoV-1, damit man es eben vom SARS-CoV-2 auseinanderhalten kann. Und ganz am Anfang, und das ist auch interessant, war es gar nicht klar, dass das ein Coronavirus ist und was das überhaupt ist. Und der erste Name für die Erkrankung, als die aufgetaucht ist, war eben SARS oder Severe Acute Respiratory Syndrome. Das Coronavirus ist dann später dazugekommen. Aber wir fangen jetzt trotzdem mit dem Virus an. Also es handelt sich bei dem Virus, das eben diese SARS-CoV-1-Epidemie ausgelöst hat damals. Und wir werden zu dem Zeitpunkt noch kommen. Coronaviren, das wissen wir, haben ein positiv polarisiertes, einzelsträngiges RNA-Genom, das sehr groß ist, etwa 30.000 Basenpaare. Und die heißen Coronaviren, weil wenn man die im Elektronenmikroskop anschaut, schaut das Virus aus wie eine Krone. Krone, Corona, von dem kommt eben der Name. Beim SARS-CoV-1 handelt es sich um ein Beta-Coronavirus. Und zwar bei den Beta-Coronaviren kann man wieder unterteilen. Und dieses Virus gehört zu den Sabeco-Viren. Also Sabeco kommt von SARS und dann Beta-Corona. Und SARS-CoV-2 fällt eben auch in diese Sabeco-Virus-Klassifikation. Da gibt es noch einen Haufen andere Viren, die in die Sabeco-Viren fallen. Die werden meistens von Fledermäusen isoliert oder in Fledermäusen gefunden. Sabeco-Viren findet man großteils in Asien, sind aber auch in Bulgarien, soweit ich weiß, schon identifiziert worden in Fledermäusen. Und wie ist das Virus aufgebaut? Wir haben im Prinzip innen das Genom, das wird von einem Nukleoprotein geschützt. Dann haben wir eine Lipidhülle, eine Fettschicht, in der sitzen das Matrixprotein und das Envelope-Protein. Und dann haben wir eben auch in der Lipidschicht verankert das Spike-Protein. Das schaut bei SARS-CoV-1 ziemlich genauso aus wie das von SARS-CoV-2. Das Viruspartikel ist so zwischen 80 und 140 Nanometer im Durchmesser. Und wir wissen auch, dass dieses SARS-CoV-1 den gleichen Rezeptor, zellulären Rezeptor benutzt wie SARS-CoV-2. Und das ist eben dieses Angiotensin-Converting Enzyme 2 oder ACE2. An das bindet das Spike-Protein und über das kommt das Virus dann in unsere Zellen rein. Ein bisschen was zur Erkrankung. Die Inkubationszeit für das SARS-CoV-1 war etwa 1 bis 14 Tage. Im Normalfall waren es so 4 bis 6 Tage, das war normal. Die Erkrankung war großteils symptomatisch, also asymptomatische Fälle sind weniger bekannt. Und die Erkrankung war teilweise doch recht schwer. Also normalerweise ist es zu grippeähnlichen oder Influenza-ähnlichen Symptomen gekommen, wie Fieber, Muskelschmerzen, Leute waren müde, lethargisch, auch Husten war ein Symptom, natürlich rauer Hals und dann auch, dass Leute außer Atem waren, wenn sie infiziert waren. Und das Ganze hat dann relativ schnell in vielen Fällen zu einer Lungenentzündung geführt und es sind recht viele Leute an dem gestorben. Also die Mortalitätsrate war so 10-11%. Das ist schon um einiges höher als bei SARS-CoV-2. Die Übertragung war eben großteils über die Atemwege, einerseits über Tröpfchen, andererseits über Aerosole. Und es gab auch Übertragung über Gegenstände und auch über die fäkal-orale Route. Was ich nicht dazu gesagt habe, diese Erkrankung hat auch oft Durchfallerkrankungen oder Durchfallsymptome verursacht. Und was hier ganz wichtig war bei SARS-CoV-1 sind sogenannte Superspreader. Superspreader sind Leute, die ganz, ganz viele weitere Leute anstecken. Und das war ein Phänomen, das bei SARS-CoV-1 oft aufgetreten ist. Und dazu werden wir noch kommen. Aber im Durchschnitt war die Reproduktionszahl, also die R-Not, 2 bis 4. Also im Durchschnitt hat eine infizierte Person etwa 2 bis 4 andere Personen angesteckt. Und das ist so ähnlich wie bei SARS-CoV-2. Zumindest am Anfang war das bei SARS-CoV-2 in etwa so. Aber es gibt einen ziemlich großen Unterschied zu SARS-CoV-2 und der ist, dass grundsätzlich die Übertragung erst nach der Erkrankung stattgefunden hat. Das heißt, Personen waren schon krank und haben erst dann das Virus weitergegeben. Und dazu werden wir auch kommen, das hat es einfacher gemacht, den Ausbruch zu stoppen. Bei SARS-CoV-2 ist es ja so, bevor man symptomatisch ist, ansteckend ist. Andererseits ist es auch so, dass es viele asymptomatische Infektionen gibt und dass die asymptomatisch Infizierten das Virus auch weitergeben können. Das war bei SARS-CoV-1 weniger der Fall und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Ausbruch gestoppt werden konnte, bevor es zu einer Pandemie gekommen ist. Gut, und jetzt zum historischen Teil. Was ist da damals passiert und wann hat das überhaupt angefangen? Begonnen hat der Ausbruch wahrscheinlich im November 2002 in einer Stadt, die nennt sich Foshan in Guangdong. Auf Deutsch heißt Guangdong, glaube ich, auch Kanton. Und der Ausbruch hat eben im November begonnen, ist dann immer größer geworden. Und China hat der WHO aber erst am 11. Februar 2003 Bescheid gesagt. Ja, das war sehr spät. Die hatten schon 305 Fälle. 105 davon waren Krankenhauspersonal. Das war schon ein Hinweis darauf, dass eben die Übertragung auch in Krankenhäusern stattfindet. Das heißt, Patienten kommen ins Krankenhaus, Ärzte, Krankenschwestern stecken sich an und dann wird es weitergegeben. Und das ist hochproblematisch. Also die haben das relativ lang verschwiegen damals. Und das ist immer ein großer Unterschied zu SARS-CoV-2, wo das doch recht schnell und recht gut kommuniziert wurde. Aber bei SARS-CoV-1 hat man das recht lange geheim gehalten in China. Und ja, man hat das dann auch zurückverfolgt, wie das alles vor sich gegangen ist und wie sich die Erkrankung dann auch weiter hinaus aus China ausgebreitet hat. Und da gibt es eben den einen Fall, ich glaube, das war ein Fischer oder ein Mitarbeiter von einem Fischmarkt, der ist am 31. Jänner in Guangzhou, das ist die Hauptstadt von Guangdong, in Sun Yat-sen Memorial Hospital eingeliefert worden. Das war am 31. Jänner 2003 und der hat dort 30 Spitalsmitarbeiter angesteckt. Einer von diesen Spitalsmitarbeitern, das war der Liu Qianlun, der ist dann nach Hongkong gereist, um Familienmitglieder zu besuchen. Also Hongkong ist ja im Prinzip gleich über die Grenze von Guangdong. Und der hat da im Metropolhotel eingecheckt in Hongkong. Und zwar im 9. Stockwerk im Raum 911. Man kann sich übrigens vorstellen, was dieser Raum 911 und der Zusammenhang mit 9-11, was da für Conspiracy Theories gegeben hat. Aber ja, der hat dann im 9. Stockwerk ein Zimmer gehabt, hat dann Familienbesuche gemacht in Hongkong. Der ist ihm dort am 21. Februar angekommen und hat im Hotel allein 23 Gäste angesteckt und dann eben auch noch Familienmitglieder, die er besucht hat und ist leider 4. März gestorben. Etwa 80% der Fälle, die es danach in Hongkong gegeben hat, lassen sich auf diesen Liu Qianlun zurückführen und im Prinzip auch auf diesen Fall, den Anfangsfall im Sun Yat-sen Memorial Hospital. Und von dort ist es, also von Hongkong ist es dann weitergegangen. Ein bestimmter Johnny Chen hat sich in Hongkong infiziert, ist dann nach Vietnam und ist dort im French Hospital Hanoi eingeliefert worden, hat das Virus dorthin verschleppt, der ist dann am 13. März gestorben. Eine der Personen, die sich dort angesteckt haben, war der Carlo Urbani, ein WHO-Mitarbeiter, nachdem es eins der ersten Isolate benannt, der Urbani-Stamm. Leider ist der Carlo Urbani dann am 29. März auch gestorben. Also mit dem Johnny Chen hat es das Virus eben nach Vietnam geschafft. Die Quan Sui Chu, die war auf Besuch aus Kanada, die ist auch im Metropolhotel abgestiegen gewesen, hat sich dort infiziert, ist dann zurück nach Kanada geflogen und ist dort am 5. März gestorben. Sie hat aber im Prinzip einen Ausbruch im Scarborough Grace Hospital in Toronto ausgelöst. Da gab es mal eine erste Welle in Kanada und im North York Hospital in Toronto gab es dann eine zweite Welle. Also das waren oft Ausbrüche, wo eben Patienten in Spitäler eingeliefert wurden und dann im Spital sich das Virus weiter verbreitet hat. Wir werden nachher noch zu den Zahlen kommen, aber in Kanada gab es ganz schön viele Fälle. Man kann sich vorstellen, der Ausbruch zu dem Zeitpunkt war schon relativ groß. Ganz interessanter Fall ist auch in einer Hochhaussiedlung in Hongkong passiert. Zwar nennt sich die Siedlung Amoy Gardens. Da stehen eben einige Hochhaustürme nebeneinander. Und da war jemand auf Besuch, der eben auch mit SARS-CoV-1 infiziert war. Wie ich vorher schon erwähnt habe, führt das manchmal zu Durchfallerkrankungen und der hat dort eine Toilette benutzt, hatte eben Durchfall, hat dann gespült und die Toilettenanlage war defekt, also da hat sich Aerosol entwickelt. Das ist dann im Prinzip nach außen gedrungen und die eine Person, die dort Durchfall hatte, hat im Prinzip eben über aerosolisiertes Abwasser mehr als 300 weitere Personen infiziert. Das hat auch zu etwa 40 Toten geführt. Und das Interessante da ist, das war nicht nur in diesem Hochhausturm, wo der eben die Toilette benutzt hat, sondern da ist so viel Aerosol entstanden, dass sich das über die Luft draußen zu den nächsten Hochhaustürmen übertragen hat und dort haben sich dann auch Leute angesteckt. Da gibt es ein super Paper drüber, wo man sich das angeschaut hat mit der Windrichtung und so weiter und so fort. Also die Hochhaustürme, die eben in der richtigen Windrichtung gestanden sind, da gab es dann Fälle, während die, wo der Wind eben nicht hingeweht hat, dort gab es keine assoziierten Fälle. Also wie gesagt, eine ziemlich interessante Aufarbeitung in einer Publikation. Ja, und der Höhepunkt des Ausbruchs war etwa im Mai 2003. Das Interessante hier ist, dass man erst sehr spät draufgekommen ist, was denn diese Erkrankung verursacht. Das heißt, man hatte zum Beispiel keine PCRs, man konnte nicht testen, man hat sich das nur symptomatisch angeschaut. Man hat angefangen, Leute, die Symptome hatten, die dazu gepasst haben, zu isolieren. Die haben sich in Quarantäne begeben müssen. An Flughäfen hat man Temperaturmessungen durchgeführt und im Prinzip über Infrarotkameras, also man hat nicht die Temperatur von jedem gemessen, sondern man hat sich das einfach in Kameras angeschaut und die Leute rausgefischt, die erhöhte Temperatur hatten. Und das hat eigentlich im Endeffekt gut funktioniert, also der Ausbruch, die Epidemie und wie gesagt, das war schon in einigen Ländern, in eigentlich sehr vielen Ländern in Südostasien, der Ausbruch konnte gestoppt werden und der Ausbruch wurde dann im Prinzip über diese Gegenmaßnahmen im Juni 2003 beendet. Wenn man sich anschaut, was da alles passiert ist, die Länder, die am stärksten betroffen waren, waren China natürlich, Hongkong, Taiwan, Kanada. In Kanada gab es 241 Fälle und 43 Tote, also es war schon ganz schön großer Ausbruch. Singapur war stark betroffen, in Vietnam gab es auch viele Fälle und in den USA gab es auch 27 Fälle. Allerdings ist da niemand an SARS-CoV-1 damals gestorben in den USA. Alles zusammen gab es etwa 8000 Fälle und etwa 800 Tote. Also wie gesagt, schon ein sehr großer Ausbruch und wenn man sich das im Endeffekt anschaut, hatte man da schon Glück, dass man das aufhalten konnte. Wie gesagt, es war wirklich Isolation und Quarantäne, Leute mit Symptomen rausfischen und die in Quarantäne schicken und das hat im Prinzip funktioniert. Man hat erst sehr spät rausgefunden, was denn eigentlich diese Infektion auslöst. Natürlich hat man sich gedacht, das ist ein Virus, aber erst im April 2003 ist das Virus identifiziert worden und das Genom entschlüsselt worden. Soweit ich weiß, ist das in Kanada gelungen und zwar bei der British Columbia Cancer Agency. das waren nicht die einzigen, die daran gearbeitet haben. Der Malik Bayris hat das Virus in Hongkong isoliert und in den Niederlanden am Erasmus Medical Center hat man dann mit dem Virusisolat Affen infiziert und konnte zeigen, dass die Affen, in dem Fall Makaken, wirklich auch diese Erkrankung bekommen. Also man hat da international sehr stark zusammengearbeitet und hat das Ganze dann aufgeklärt. Aber wie gesagt, man kann sich das heute auch fast gar nicht vorstellen. Bei SARS-CoV-2 haben wir ganz schnell PCRs gehabt, Tests, um rauszufinden, wer infiziert ist und wer nicht. Und das gab es eben beim SARS-CoV-1-Ausbruch alles nicht. Man hat es trotzdem geschafft, diesen Ausbruch zu beenden. Also wie gesagt, Ausbruch ist im Juni 2003 für beendet erklärt worden. Es gab danach noch ein paar Fälle. Im August 2003 in Singapur, das war eine Infektion, wo sich jemand im Labor, der mit dem Virus gearbeitet hat, infiziert hat. Das gleiche ist im Dezember 2003 in Taipei, in Taiwan passiert. Und im April 2004 gab es nochmal einen Ausbruch in Peking, wo sich auch jemand im Prinzip im Labor infiziert hat und wo es dann zu einem Cluster mit 6 weiteren Leuten gekommen ist. Aber im Prinzip konnte der Cluster eingedämmt werden und das ist dann nicht weitergegangen. Und man hat dann natürlich versucht herauszufinden, wo dieses Virus hergekommen ist. Und man ist relativ schnell drauf gekommen, dass alle möglichen Tiere, die man in China eben auf diesen Lebendmärkten verkauft, als Nahrungsmittel, meistens entweder kommen die aus Wildfang oder aus Farmen, dass die mit diesem Virus infiziert waren. Und da geht es um Baum-Civets, also Schleichkatzen. Marderhunde, hat man gesehen, sind infiziert mit dem Virus und dann Sonnendachse und ich glaube auch Katzen, bei Katzen wurde gezeigt, dass die infiziert sind. Also man hat gesehen, da gibt es einen Zusammenhang mit diesen Märkten, wo lebende Tiere verkauft werden. Und deswegen vermutet man, dass das eben auch bei SARS-CoV-2 passiert ist, weil man es eben bei SARS-CoV-1 gesehen hat. Und man hat dann auch das weiter zurückverfolgt. Es scheint, als hätten sich diese Tiere auf diesen Märkten infiziert. Und zwar wurde das Virus anscheinend von Fledermäusen auf diese Tiere übertragen. Fledermäuse gab es auf diesen Märkten auch. Und man hat das Virus dann eben in Rhinolophus-Fledermäusen gefunden. Also das sind Hufeisennasen, die man eben auch auf diesen Märkten gehandelt hat. Und im Endeffekt schaut so aus, als wären dieses SARS-CoV-1 Virus von den Fledermäusen eben auf diese Civet-Katzen, diese Schleichkatzen und die Marderhunde und so weiter übergesprungen und dann eben von diesen Tieren auf Menschen. Man hat dann auch das vermutliche Ursprungsreservoir gefunden und das ist anscheinend eine Fledermaushöhle in der Yunnan-Provinz von China, wo eben viele dieser Rhinolophus-Fledermäuse vorkommen. Aber wie gesagt, solche Fledermäuse kommen teilweise eben auch in Europa vor und man hat eben verwandte Viren, also Sabeco-Viren, auch in Europa schon in diesen Fledermäusen gefunden. Es ist auch anzunehmen, dass SARS-CoV-1 ähnliche Viren nach wie vor in allen möglichen Fledermauspopulationen unterwegs sind. Aber in Menschen zirkuliert das Virus eben nicht mehr. Man hat dann auch natürlich Gegenmaßnahmen gesetzt und hat diese Lebendmärkte teilweise geschlossen und stärker reguliert und dadurch eben zumindest damals eben auch weitere Ausbrüche verhindert. Es kam dann natürlich auch zur Entwicklung von Impfstoffen, im Prinzip nachdem der Ausbruch für beendet erklärt worden ist. Einerseits ist ein DNA-Impfstoff hergestellt worden von der NIH, der Gesundheitsbehörde in den USA, der ist in einer Phase 1 getestet worden. In China hat man einen Totvirus-Impfstoff hergestellt, der ist auch, soweit ich weiß, nur in einer Phase 1 getestet worden. Die haben Immunantworten ausgelöst, aber man hat das dann im Prinzip nicht weiterentwickelt. Es sind auch unterschiedlichste andere Impfstoffansätze entwickelt worden, aber eben nicht in klinische Testung gegangen. Der Totvirus-Impfstoff, der in China hergestellt wurde, im Prinzip ist der ganz gleiche Impfstoff, nur eben mit SARS-CoV-2 dann 2020 hergestellt worden und der hat ganz gut funktioniert. Also man hat im Prinzip die gleiche Technologie hier angewandt. Ja, wie gesagt, das Virus oder ähnliche Viren zirkulieren wahrscheinlich noch in Fledermäusen, vor allem in Südostasien. Man muss aber auch sagen, weil SARS-CoV-2 sehr nah mit diesem SARS-CoV-1 verwandt ist und wir ja die meisten von uns sich mittlerweile mit SARS-CoV-2 infiziert haben, beziehungsweise geimpft wurden und viel Immunität aufgebaut haben, ist es so, dass man schon neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-1 in Menschen messen kann. Also die globale Bevölkerung hat momentan eine gewisse Immunität gegen dieses SARS-CoV-1 und eben aufgrund der Immunisierungen und aufgrund der Infektionen mit dem SARS-CoV-2. Also ich glaube, die Chance, dass ein SARS-CoV-1 ähnliches Virus in nächster Zeit eine Epidemie oder eine Pandemie auslöst, ist, glaube ich, ziemlich gering, eben weil es diese Grundimmunität in der Bevölkerung gibt. Wissen tut man es nicht, aber ich glaube, die Chance ist da momentan recht niedrig. Ja, das war's für heute bei Virologisch. Sehr interessanter Ausbruch damals, 2002, 2003. Es hätte alles viel, viel schlimmer enden können, aber es konnte gestoppt werden. Und man hat ein bisschen was gelernt, nicht genug anscheinend, um SARS-CoV-2 zu stoppen. Aber ich glaube, man hat eben damals wirklich angefangen, diese Coronaviren ernst zu nehmen und an Gegenmaßnahmen zu arbeiten. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben, virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.